Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Es ist Faschingszeit. Menschen tragen Kostüme, die Stimmung ist ausgelassen. Doch dort, wo viele betrunkene Menschen unterwegs sind, kann es auch vermehrt zu Straftaten kommen. Nach einem Faschingsumzug im Landkreis Amberg-Sulzbach wird ein Mädchen mit Platzwunde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei fahndet nach einem maskrugwerfenden Gorilla. Bald kann ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Doch bei der Gerichtsverhandlung stellt sich heraus, dass sich alles ganz anders zugetragen hat. Ein anderer skurriler Fall ereignete sich im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Dort verkleidet sich ein Mann als Dorfpolizist Franz Eberhofer. Seine Verkleidung ist jedoch so authentisch, dass es ein juristisches Nachspiel für ihn haben soll. Und auch sein Leben soll danach nicht mehr so sein wie zuvor. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Ja, und mit diesen beiden ungewöhnlichen Faschingsfällen beschäftigen wir uns, nämlich das Gerichtsteam von Oberpfalz Medien, in der neuen Folge von unseren Short Crimes. Im Gegensatz zu den regulären Folgen im Podcast Crime daheim geht es in diesem Format nicht vorrangig um Mord und Totschlag. Hier sprechen wir nämlich über skurrile und spannende Episoden aus dem Gerichtsalltag. Es geht also nicht um schwerwiegende Straftaten, sondern um alltägliche Delikte, kleinere Vergehen, manchmal eben so wie heute um humorvolle Episoden oder einfach darum, etwas über die Justiz zu lernen. Und mit dabei ist auch wieder mein Kollege Max Hohlheimer. Er ist ebenfalls Redakteur für Kriminalität und Justiz und er hat diese beiden Fälle gemeinsam mit einem Kollegen für die heutige Folge recherchiert. Deswegen wie immer herzlich willkommen auch an dich, Max. Schön, dass du da bist.
Hello.
Für unseren ersten Fall in der heutigen Folge haben wir uns aber noch zusätzliche tatkräftige Unterstützung ins Haus geholt. Mit dabei ist nämlich unser Kollege aus der Lokalredaktion Amberg, Wolfgang Ruppert. Hi Wolfi, schön, dass du da bist.
Hallo.
Die erste Geschichte in unserem Faschings-Spezial handelt also von einem maskrugwerfenden Gorilla, beziehungsweise zumindest von einem Mann, der sich so verkleidet haben soll. Zugetragen hat sich das Ganze im Jahr 2023 auf dem Faschingsumzug in Rieden im Landkreis Amberg-Sulzbach. Vorab jetzt aber auch nochmal die Frage in die Runde. Wir alle waren ja wahrscheinlich schon mal auf einer vergleichbaren Veranstaltung. Wie ist Fasching für euch? Was hat es für euch für einen Stellenwert? Feiert ihr Fasching? Verkleidet ihr euch? Was habt ihr zu Fasching zu sagen?
Also ich persönlich bin kein großer Faschings-Fan, war das auch nie. Vor 10 Jahren oder so war ich schon ein oder zweimal auf irgendwelchen Faschingsveranstaltungen, unter anderem auch auf der Amberger Hexennacht, auch mit dir zusammen, Max, falls du dich daran erinnerst.
Ich erinnere mich noch sehr gut dran.
Passend zum Thema als Tiere verkleidet, ich als Bär, du als Hund im Ganzkörperkostüm, aber ansonsten bin ich kein großer Freund von Fasching, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ich war früher auch noch häufiger unterwegs an Fasching, mittlerweile sehe ich es aber genauso wie du. Es ist vor allem krass geworden, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Wenn man dann nüchtern an den ganzen Abend dabei ist, dann fallen einem auch schon ein paar negative Sachen häufig auf. Vor allem, wenn viele Menschen auf engen Raum unterwegs sind, die betrunken sind. Manche werden dann schneller aggressiv. Mama hat mal auch das Gefühl gehabt, dadurch, dass die Leute verkleidet sind, haben sie so das Gefühl, sie sind ein bisschen anonymer unterwegs und fühlen sich deswegen auch ein bisschen heftiger auf. Aber an sich finde ich, Fasching ist dennoch eine lustige Veranstaltung und kann auch jeden verstehen, der da Lust drauf hat, mal ein bisschen die Sau rauszulassen und feiern zu gehen.
Ich glaube, das Interessante an Fasching ist ja, dass diese ganzen Faschingsvereine, die es eben bei uns so gibt, die ganze Sache wirklich total ernst nehmen. Für die ist Fasching kein Spaß, sondern ist das wirklich eine ernste Veranstaltung, die sie von vorne bis hinten durchplanen und auch komplett durchexerzieren.
Ja klar, das ist eine Pflichtveranstaltung und ist ja auch so ein Teil Identität, sage ich mal, kulturell. Ich kann halt persönlich damit recht wenig anfangen, muss ich sagen.
Ja, geht mir genauso.
Ich verkleide mich voll gern. Das ist das, was ich an Fasching mag. So diese ganze Feierei und alles, was da damit einhergeht, das bin ich jetzt auch nicht so ein großer Fan davon. Aber wie gesagt, verkleiden macht mir Spaß. Das ist das, was ich an Fasching cool finde.
Als Journalisten haben wir natürlich auch noch teilweise eine andere Perspektive auf Fasching. Zum einen gibt es natürlich die Berichterstattung von den verschiedenen Events, aber auf der anderen Seite schlagen auch bei uns zu der Zeit immer wieder Polizeimeldungen auf. Wir bekommen also mit, wenn da irgendwas passiert bei den Veranstaltungen, und häufig sind es einfach Körperverletzungen, aber auch sexuelle Übergriffe.
Und das Ganze bekommst du ja als Lokalreporter besonders mit, weil du ja mit der örtlichen Polizei zu tun hast und dementsprechend die Fälle auch wirklich spätestens am Tag danach mitgeteilt bekommst. Also es sind oft Gewaltexzesse, wie du sagst, oder Alkoholexzesse. Sowas ist irgendwie immer dabei und das ist auch jedes Jahr gleich.
Ja, das hast du ja nicht nur zur Faschingszeit, das hast du ja auch bei anderen Veranstaltungen, wo jetzt, sag ich mal, Alkohol schon irgendwo auch im Zentrum steht, wie bei Kirmes oder anderen Feiern, wo viele Menschen involviert sind.
Natürlich, klar.
Ich glaube halt auch, dass es für die Einsatzkräfte nicht immer so spaßig ist wie für die Teilnehmenden. Also die haben halt dann auch immer genau damit zu tun, nämlich mit dem, was am Ende dabei rauskommt. Wenn jemand, keine Ahnung, eine Alkoholvergiftung hat, muss er zu den Sanitätern, oder wenn es irgendeine Schlägerei gibt, dann müssen die Polizisten ran und so. Also ich glaube, für gerade die Leute ist es jetzt nicht immer so spaßig wie für alle anderen.
Ja, weil die halt arbeiten und die anderen halt feiern.
Das ist ja der Klassiker. Voll. Ja. Aber es bringt halt nicht immer nur Gutes auch mit sich, dieser exzessive Alkoholkonsum. Und ja, wie gesagt, diese Polizeimeldungen schlagen auch immer bei uns auf. Und eine solche hat uns auch erreicht, nämlich im Februar 2023. Max, was ist da passiert?
Auf einem Faschingsumzug in Rieden soll es zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Und zwar wurde nämlich ein 13-jähriges Mädchen mit einer Platzwunde ins Krankenhaus eingeliefert. Und die soll zuvor von einem Maskrug getroffen worden sein, im Gesicht. Wie sie geschildert hat, soll wohl ein als Gorilla verkleideter Mann diesen Maskrug auf sie geworfen haben und danach geflüchtet sein. Daraufhin hat sich erstmal diese Polizeimeldung gestützt auf diesen Aussagen, und es kam zu einer Öffentlichkeitsfahndung in den Tagen darauf. Da wurde nach einem Mann im Gorilla-Kostüm gefahndet, was ja erstmal irgendwie komisch klingt, so wir suchen einen Maskrug werfenden Gorilla. An sich ist ja der Fall nicht lustig, da ist eine Frau oder ein Mädchen geschädigt worden. Aber diese Meldung an sich klingt ja erstmal skurril, weil wie sucht man jetzt nach einem Gorilla? Der wird ja danach nicht mehr wie ein Gorilla rumlaufen. Aber dieser Faschingsumzug ist ja relativ im ländlichen Raum, ist im Vilstal, da kennt man sich gegebenenfalls schon und weiß schon so ungefähr, wer mit welchen Kostümen unterwegs war. Deswegen gab es so diese Öffentlichkeitsfahndung, und wenige Tage drauf hat die Polizei sich wieder gemeldet und den Fall für gelöst geklärt. Sie haben den Tatverdächtigen, es wurde an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, und der Fall hat zuerst mal sich geklärt angehört. So, jetzt kam es aber ein Jahr später zur Gerichtsverhandlung. Und da ist dann eben plötzlich ans Tageslicht gekommen, dass es sich doch ganz anders zugetragen hat, als die Polizei ursprünglich geschildert hat oder als die Polizei angenommen hat. Ja, Wolfi, wir haben ja dich auch als Gast, weil du auf dieser Gerichtsverhandlung warst. Du hattest ja auch die gleichen Infos, wie ich es jetzt gerade geschildert habe. Was kam dann da auf dich zu?
Also es war allgemein ein sehr skurriler Fall. Was man vielleicht auch dazu sagen sollte, erstens mal ist, dass dieser Faschingsumzug in Rieden trotzdem einer der größeren bei uns im Landkreis ist. Also da kommen schon etliche Leute zusammen. Und zweitens war es damals auch so, dass man eben nach diesem Gorilla gesucht hat und bekannt war, dass die Spieler der A-Jugend des ersten FC Rieden geschlossen, die komplette Mannschaft eben als Gorillas verkleidet, auf diesem Faschingsumzug unterwegs waren. Dementsprechend sind halt die auch irgendwie in Verdacht geraten, dass die was damit zu tun haben könnten. Und zu dieser Verhandlung bin ich eigentlich wirklich durch Zufall gekommen. Ich habe diesen Fall, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, das Jahr zuvor nach dem Faschingsumzug schon bei mir auf dem Schreibtisch gehabt, und ich habe auch ein paar Mal mit der Polizei telefoniert, die mir dann immer wieder erklärt haben, ja, mittlerweile machen sie eine Öffentlichkeitsverhandlung, die Öffentlichkeitsverhandlung ist vorbei, sie haben einen Tatverdächtigen, tags drauf sogar, der Tatverdächtige hat gestanden. Ich habe da sogar von dieser Polizeimeldung, habe ich ein Zitat mitgebracht von der Polizei, was die mir damals gesagt haben, und zwar: Da hieß es, nach unserer Presseveröffentlichung kamen Hinweise, die zu den Tatverdächtigen geführt haben. Der Polizeihauptkommissar Dominik Lehmeier, der für die Pressestelle in Amberg verantwortlich ist, hat damals gesagt, wir haben den Mann aufgesucht, er ist geständig und für uns ist der Fall damit auch erledigt. Das fand ich alles ganz interessant. Ich dachte aber zu diesem Zeitpunkt natürlich, ja gut, der war als Gorilla verkleidet. Für mich war der Fall dann auch erstmal erledigt und ein Jahr später habe ich durch Zufall sollte ich zu einer Gerichtsverhandlung gehen, in der es eigentlich nur hieß, es geht um gefährliche Körperverletzung. Es stand nicht da, wo genau das war, in welchem Kontext es stattgefunden hat. Und als ich in diesen Raum gekommen bin, habe ich gemerkt, es geht genau um diesen Maskrugwurf des Gorillas. Und es war tatsächlich, dieser ganze Fall hat sich dann während dieser Verhandlung komplett anders dargestellt als ursprünglich angenommen. Wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, es geht um einen Gorilla. Es gibt aber keinen Gorilla, hat sich herausgestellt. Das Mädchen hat den erfunden und der in Anführungszeichen Täter und die Geschädigte haben sich gekannt. Sogar besser gekannt. Das Mädchen hat den Gorilla erfunden, um den Täter zu schützen. Und der Täter hat sich auch ganz, ganz rührig um dieses Mädchen gekümmert, nachdem das von dem Maskrug getroffen wurde. Also eigentlich war das schon fast eine herzerwärmende Geschichte, die dabei irgendwie zustande gekommen ist.
Kannst du vielleicht trotzdem nochmal erklären, weswegen der genau auf der Anklagebank saß? Und genau, wie sind Sie ihm überhaupt quasi auf die Schliche gekommen? Und was war überhaupt Gegenstand dieser Verhandlung?
Gegenstand der Verhandlung war tatsächlich einfach nur gefährliche Körperverletzung, war mit einem Gegenstand. Und auf die Schliche sind Sie ihm tatsächlich gekommen. Auch das ist erst im Laufe der Verhandlung irgendwie klar geworden, weil dieses Mädchen eben ihrer Mutter erzählt hatte, ein Gorilla hätte sie eben mit diesem Maskrug beworfen, um nicht erzählen zu müssen, was eigentlich passiert ist. Und weil die Mama dann total aufgebracht war, ist sie mit der Tochter zur Polizei und die haben eine Anzeige erstattet. Daraufhin hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, haben eben nach diesem Gorilla und nach dem Täter gesucht. Und soweit ich mich erinnere, hat es nur einen Tag gedauert, dass das Mädchen so Gewissensbisse bekommen hat, dass sie nicht mehr ihre Lüge aufrechterhalten konnte und dann zu ihrem Papa gegangen ist und ihm gestanden hat, dass es keinen Gorilla gegeben hat, sondern eigentlich der Bekannte von ihr dafür verantwortlich ist und dass sie ihn einfach nur schützen wollte. Jetzt ist es ja so, wenn die Polizei mal ermittelt, ermittelt sie. Dementsprechend hat die Familie dann den vermeintlichen Täter angerufen, der in der Arbeit war. Der ist dann auch gleich zu ihnen gekommen, hat sich persönlich nochmal bei ihnen entschuldigt. Er hat die Brille des Mädchens gezahlt, die kaputt gegangen ist. Er hat ihr ein Schmerzensgeld gezahlt. Er hat die Wunde vor Ort schon versorgt. Und sie haben dann bei dieser Familie zusammen am Küchentisch beraten, was sie jetzt machen. Weil, wie gesagt, die Anzeige war draußen und sind zu dem Entschluss gekommen, das Mädchen und der Täter fahren zur Polizei, um die Sache aufzuklären. Das Mädchen hat erzählt, es gibt keinen Gorilla, was mir natürlich nicht erzählt wurde. Und der Anführungszeichen Täter, hat erklärt, dass er dafür verantwortlich ist und hat sich auch gestellt und dementsprechend auch gestanden. So ist diese ganze Geschichte überhaupt zustande gekommen. Und im Laufe dieser Verhandlung ist auch wirklich nochmal klar geworden, dass es einfach wirklich ein saublöder Zufall war, der zu dieser ganzen Tat geführt hat. Und was mir eigentlich am meisten in Erinnerung geblieben ist, ich habe es gerade schon mal gesagt, war die Mutter des Mädchens, die gesagt hat, hätte ich gewusst, wie das eigentlich zustande gekommen wäre, wir wären doch niemals zur Polizei gegangen, wir hätten das komplett geregelt. Und die haben auch nochmal ja eigentlich bestätigt, dass der Täter eigentlich ein wirklich netter, aufrichtiger Kerl ist, halt einfach durch den Konsum von, wie hieß es, glaube ich, 6 Halben oder so, einfach wirklich was Dummes gemacht hat. So hat es der Richter dann auch beschrieben, einfach eine saudumme Aktion, die man irgendwie ahnden muss. Im Grunde genommen wurde das Verfahren dann eingestellt, aber ich glaube, er musste 1.000 Euro, musste er quasi sozusagen Strafe zahlen. Aber das war alles, was bei dieser Verhandlung rausgekommen ist am Ende.
Aber kannst du diese Geschehnisse auch nochmal rekapitulieren? Also weil es hieß ja immer, dieser Maskrug wurde geworfen. Was ist denn dann eigentlich passiert so letztendlich?
Das hat sich nicht ganz aufklären lassen. Es war so, der Täter hat behauptet, er hat irgendwie den Arm ausgestreckt gehabt, weil er mit jemandem angestoßen hat, hat sich umgedreht und im Umdrehen hat er dem Mädchen aus Versehen mit dem Krug eine verpasst. Hat aber auch gesagt, glaube ich, es war nur eine halbe und kein Maskrug, wobei das ja zweitrangig ist, würde ich sagen. Und das Mädchen hat aber gesagt, der ist vorher gegangen, hat den Maskrug ausgetrunken und ihn hinter sich geworfen und sie dabei getroffen. Wie genau die Tat dann abgelaufen ist, das hat sich nicht mehr wirklich klären lassen. Also es gab diese beiden Aussagen und dementsprechend, es war aber für das Ergebnis der Verhandlung dann letztendlich auch gar nicht mehr so wichtig.
Da wurde dann, glaube ich, eine Fahrlässigkeit.
Genau, es ging um Fahrlässigkeit. Es hatte hat nicht irgendwie vorsätzlich gehandelt. Er war nicht irgendwie wütend, er war auch nicht in irgendeiner Stimmung. Auch da hat der Richter nochmal sicherheitshalber nachgefragt. Es war eine ausgelassene Stimmung, wurde erklärt. Alle haben gefeiert, waren eigentlich gut drauf und es gab kein Motiv, dass es irgendwie sich um, was weiß ich, Rache handeln könnte oder dass er aus Wut gehandelt hat, sondern es war einfach ein Unfall. Also man konnte ihm wirklich nur Fahrlässigkeit ankreiden, mehr nicht.
Was war denn dann am Ende das Ergebnis von der Verhandlung?
Die Anklage wurde fallen gelassen, aber es gab eine Geldauflage für den Angeklagten. Das waren, glaube ich, 1.000 Euro, die er, ich weiß nicht, wohin er das hat zahlen müssen, weil zu dem Zeitpunkt hatte er eben schon Schmerzensgeld an das Mädchen gezahlt und eben auch die Rechnungen mit der Versicherung beglichen, die irgendwie durch den Schaden an der Brille entstanden sind. Und das war, glaube ich, sozusagen das Ende der Geschichte dann.
Also man hatte sich quasi im Vorfeld der Verhandlung, wie du schon beschrieben hattest, schon geeinigt. Er hatte schon die Kosten für die Brille übernommen, er hatte schon Schmerzensgeld bezahlt. Das war quasi, man hatte sich schon geeinigt.
Also komplett privat, die Familie mit dem Täter, ohne dass irgendwie die Polizei involviert gewesen wäre oder eben das Gericht.
Mhm. Also man hat sich dann quasi vor Gericht nur noch getroffen, weil in Anführungszeichen die Sache schon in der Welt war, weil es eben diese Anzeige gab.
Ganz genau, ja, so war das. Das war sozusagen der Grund, warum diese Verhandlung überhaupt stattfinden musste.
Jetzt hattest du am Anfang gesagt, da stand der Verdacht im Raum, weil ja diese Fußballmannschaft quasi so kostümiert unterwegs war. War das dann tatsächlich am Ende auch einer dieser Leute oder?
Also lustigerweise gab es von diesem Faschingsumzug sogar mehrere Bilder von genau dieser Gorilla-Gruppe, die man im Nachhinein auch im Netz sehen konnte, auch bei uns. Aber tatsächlich war das jemand, der mit dem Fußballverein, soweit ich weiß, nichts zu tun hatte. Und das Mädchen, also die Geschädigte, hat im Nachhinein auch erst erfahren, dass das eben diese A-Jugend des ersten FC Rieden war, die als Gorillas verkleidet geschlossen unterwegs waren. Sie wusste gar nicht, dass der Fußballverein als Gorillas verkleidet ist, hat bloß einen gesehen und hat deswegen gedacht, okay, ein Gorilla hat das auf mich geworfen, weil das kann dann niemand nachvollziehen, dass dann der Verdacht tatsächlich sofort auf die Fußballer fallen würde. Damit hat sie, glaube ich, gar nicht gerechnet.
Also hier nochmal eindeutig, es ist niemand vom ersten FC Rieden dran schuld, dass dieses Mädchen verletzt worden ist.
Genau, und auch kein Gorilla.
Genau, und auch kein Gorilla, das ist auch wichtig zu sagen.
Ja, und abschließend nochmal, dass es jetzt nicht falsch rüberkommt, die Schilderung. Solche Straftaten, also wie zum Beispiel Körperverletzungen, auch in einem Fahrlässigkeitsbereich, die kommen bei solchen Veranstaltungen schon vor. Das sind so 2-3 Fälle meistens, die da bekannt werden. Aber was man schon deutlich sagen muss, die Mehrheit der Leute, die dort feiert, die feiert friedlich. Weil es sind ja häufig 1.000 bis 3.000 Menschen bei vergleichbaren Veranstaltungen. Und wenn man dann sagt, ja, davon gibt es dann 2 oder 3, die sich nicht zu benehmen wissen oder die sich auch übergriffig verhalten, das ist natürlich... Jedes Fehlverhalten ist eins zu viel, jeder Übergriff ist auf jeden Fall eins zu viel, aber was man schon sagen muss, die Mehrheit bei diesen Veranstaltungen ist friedlich unterwegs.
Jetzt haben wir euch ja nicht nur einen Fall versprochen, sondern in dieser Folge wollen wir ja gleich 2 thematisieren und unser zweiter Fall, da geht es um den falschen Eberhofer. Im ersten Fall hat sich ja letztendlich rausgestellt, dass der gesuchte Gorilla eigentlich gar kein Gorilla war. Und passend dazu geht es in unserem zweiten Fall heute ähnlich weiter. Hier steht nämlich ein Polizist im Fokus, der eigentlich gar kein Polizist war. Fast schon naheliegend zur Faschingszeit, wenn alle verkleidet rumlaufen. Aber hier geht es um einen jungen Mann aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab, der sich als Polizist verkleidet hat. Aber er war nicht als irgendein zufälliger Polizist unterwegs, sondern als Franz Eberhofer. Und dieser Name dürfte den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern was sagen, aber sollte das nicht der Fall sein, wer also die Eberhofer-Krimis nicht kennt, das ist eine Filmreihe, die auf den Büchern von der Autorin Rita Falk basiert. Seit 2013 gibt es mittlerweile 9 Filme und ein 10. ist gerade in Produktion. Die tragen dann so Namen wie Dampfnudelblues, Schweinskopf al dente, die Grießnockerl-Affäre, Sauerkrautkoma oder der Leberkäs-Junkie. Die Hauptperson in diesen Filmen und Büchern ist der besagte Dorfpolizist Franz Eberhofer, der in die niederbayerische Provinz strafversetzt wurde. In seinen Ermittlungen wird er von seinem Ex-Kollegen Rudi Birkenberger unterstützt, ein ehemaliger Polizist, der sich jetzt als Privatdetektiv durchs Leben schlagen muss. Der wurde übrigens aus dem Polizeidienst entlassen, weil er einem Kinderschänder bei der Verhaftung in den Hoden geschossen hat. Im Dorfleben sind die beiden dann eher mit skurrilen Kriminalfällen konfrontiert, beweisen allerdings immer den richtigen Riecher und schaffen es immer wieder, einen Fall nach dem anderen aufzuklären. Und als genau diese fiktive Person hat sich eben auch die zentrale Figur dieser Geschichte zum Fasching im Jahr 2019 verkleidet. Allerdings hat er dabei auch eine Polizeijacke und ein entsprechendes Polizeihemd getragen. Da sprechen wir von dieser alten, kultigen Polizeiuniform in diesem beige-gelb, man weiß es nicht genau, mit grün kombiniert und diese ganz schweren Lederjacken, die eigentlich so ein bisschen wie so eine Bikerjacke ausschauen. Die sind ja mittlerweile schon veraltet. Es gibt quasi eine neue Uniform, die werden nicht mehr offiziell verwendet. Und das Tragen dieser veralteten Uniform hatte aber für unseren Protagonisten tatsächlich rechtliche Konsequenzen. Und sein Leben sollte danach auch nicht mehr so sein wie zuvor. Max, du hast dich mit diesem Fall beschäftigt und erzähl doch einfach mal, wie dieses Gespräch mit der Person, um die es gleich gehen soll, so verlaufen ist. Wie hast du diese Person kennengelernt? Wer ist überhaupt diese Person, über die es jetzt gleich gehen soll?
Noch kurz zu der Uniform, die du beschrieben hast. Manche nennen die auch ein bisschen abfällig Försteruniform, weil die halt einfach so ein bisschen aussieht wie jemand, der halt im Wald unterwegs ist von den Farben. Aber ja, ganz genau. Ich habe mich mit dem falschen Eberhofer getroffen. Er heißt Markus Schmidt, kommt aus dem Landkreis Neustadt-Waldenab und man muss schon sagen, es ist schon ein lustiger Typ. Also man hat auch gemerkt, dass er definitiv Spaß hatte, als er von dem Abend erzählt hat und auch von der Gerichtsverhandlung. Dabei hatte er nämlich immer so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Und auch generell, wer jetzt die Eberhofer-Filme kennt, ist das im Gesamtbild einfach stimmig. Also die Charaktere passen auch irgendwie zusammen. Der Markus Schmidt, der hatte auch so eine leicht aufsässige Art. Das merkt man auch im Verlauf der Geschichte, wie er teilweise auf gewisse Dynamiken reagiert hat, aber halt auf einer sympathischen Art und Weise. Natürlich haben wir uns trotzdem für diese Folge auch nicht nur auf seine Aussagen gestützt, sondern haben das abgeglichen mit den Aussagen der Polizei von damals und auch mit den Aussagen vom Gericht, vom Pressesprecher. Und da haben wir auch sofort dann bemerkt, durch den Fact-Check, dass es stimmig ist und auch deckungsgleich. Doch jetzt hört ihr Markus Schmidt erstmal, wie er überhaupt dazu gekommen ist, sich als Eberhofer zu verkleiden.
Ja, die Idee ist eigentlich recht spontan entstanden, auf einem Flohmarktbesuch im Jahr davor, schon 2018 in Weiden. Da bin ich über Polizeilederjacke gestolpert und dazu auch noch die alten beigen Hemden. Und da schon mit den Hintergedanken für Fasching. Und dann haben wir meinen Kumpel so ein bisschen angeschaut, den ich dann als Birkenberger mit rangezogen habe. Haben wir gedacht, ja, die Ähnlichkeit ist da, die Frisur passt und so. Und ja, dann haben wir da kurzerhand Kostüm draus gemacht. Ja. Er hat sich dann ein bisschen so Retro-Klamotten besorgt, so eine braune Lederjacke, wie es halt im Film der Birkenberger eben trägt. Und ich halt dann mit der Polizeijacke, ja.
Wie sah dein Outfit sonst aus?
Ich habe eine Hölle Jeans getragen. Unter dem Hemd, wo der Eberhofer eigentlich immer sein Hardrock-Café oder was T-Shirt anhat. Das war bei mir ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift: Ich spare Wasser, ich trinke Bier. Dazu dann das Polizeihemd, hat ein bisschen aufgeknöpft, so 3-4 Knöpfe offen. Und die Lederjacke oben drüber, ursprünglich mit Hoheitsabzeichen abgeklebt.
Ja, so wie er es beschreibt, sah er schon authentisch aus in der Rolle des Eberhofers. Also diese klassische alte Polizeiuniform, wie er es auch beschrieben hat. Und dann hatte er aber auch, das ist vielleicht für die Zuhörer noch wichtig, so eine gewisse Ähnlichkeit auch mit der Figur. Also die Statur passt ungefähr. Er ist natürlich trotzdem ein bisschen schlanker als das Original. Aber diese dunkelblonden Haare und auch sein Kumpel, der die Figur des Rudi Birkenberger verkörpert, passt wirklich sehr gut, weil der hat sich so eine Halbglatze rasiert. Jetzt kommt aber auch der Knackpunkt der Geschichte. Der falsche Eberhofer war einfach ein bisschen zu authentisch unterwegs, denn seine Verkleidung hatte ein originales Hoheitsabzeichen der Polizei. Es handelt sich also um eine ausrangierte Uniform, die aber so hätte gar nicht verkauft werden dürfen. Wie er dann auch später geschildert hat, hatte das Wappen ja abgeklebt auch deshalb. Also er wusste schon so ungefähr, was er tun muss, um an dem Abend unterwegs zu sein mit dem Outfit. Das hast du schon gesagt, ursprünglich mit Hoheitszeichen abgeklebt. Also ist es irgendwann im Laufe des Abends vermutlich abgegangen. Wie war denn der Abend allgemein für dich? Also was habt ihr genau gefeiert? Was war da?
Ja, das war in Moosbach, der Weiberfasching. Ist ja trotzdem eine weit über die Region hinaus bekannte Veranstaltung zu Fasching und einer ziemlich großen Aufmachung. Ja, und da haben wir die ganze Nacht durchzecht, was man halt am Fasching so macht, ja, viel getrunken, geredet, Spaß gehabt. Und irgendwann im Laufe der Nacht in den Getümmeln, es sind ja trotzdem einige Gäste gewesen und geht auch öfter mal ziemlich eng zu, ist irgendwann das schwarze Panzertape vom Ärmel abgegangen und das Hoheitsabzeichen war halt dann zu sehen, ja.
Also es war nicht einfach irgendein zufälliger Abend, sondern es war eine Partynacht in Moosbach. Das ist eine kleine Gemeinde, so knapp 2500 Einwohner im Landkreis Neustadt-Waldnaab. Und es war am sogenannten Weiberfasching. Da sagt man dazu Nascher Pfinster, also sowas wie verrückter Donnerstag. Sonst ist der Tag auch noch so als Faschingsauftakt, nach dem 11.11. natürlich, bekannt als unsinniger Donnerstag. Manche kennen das vielleicht, an dem Tag schneiden Frauen den Männern die Krawatte mit einer Schere ab, um so symbolisch so die Machtverhältnisse zu kritisieren. Und in Amberg heißt es zum Beispiel Hexennacht. Ist es da gängig, dass sich die Männer als Frauen auch verkleiden? Heißt aber genauso auch Weiberfasching in Amberg. Ich war da einmal im Minirock unterwegs, ein anderes Mal auch als Oma verkleidet. Es war schon immer lustig, aber auch ziemlich kalt. In Moosbach ist es eigentlich jährlich so eine Attraktion für den ganzen Landkreis Neustadt-Waldnaab. Das sind dann geschätzt, so war es zumindest die vergangenen Jahre, immer zwischen 2000 und 3000 Leute in den Gassen und Straßen unterwegs. Also teilweise auch mehr Personen, als diese kleine Gemeinde tatsächlich Einwohner hat. Deswegen ist es auch schon plausibel, so wie es der Markus Schmidt geschildert hat, dass dann irgendwann mal im Laufe des Abends da auch die Armbinde bzw. der Klebestreifen abgegangen ist. Ich war nämlich auch selbst schon mal bei diesem Weiberfasching in Moosbach unterwegs, allerdings nicht privat, sondern als Berichterstatter während meines Volontariats, als ich in der Lokalredaktion in Weiden gearbeitet habe. Da war ich im Februar 2024 da. Ich hatte ein Einhornkostüm an und habe halt eben Umfragen gemacht an dem Abend, so Stimmung abgefragt. Wir waren nur von 19 bis 22 Uhr unterwegs. Das heißt, die Leute waren dann noch gut ansprechbar. Mit dabei war auch eine Kollegin von Weiden 24. Und bei uns wurde dann immer schon gut Platz gemacht. Aber man kann sich ja schon vorstellen, also es gibt verschiedene Areas in diesen Gassen, an den verschiedenen Plätzen. Da wird dann Musik aufgelegt, es gibt Essen, überall werden halt verschiedene Getränke, überwiegend Alkohol ausgeschenkt. Und dann gibt es da auch kleine Bars und Kneipen und wie gesagt, es ist Februar, draußen ist es kalt, manchmal regnet es auch, manchmal schneit es. Das heißt, das sind halt echt mehrere hundert Leute in so einer kleinen Dorfkneipe. Drinnen ist die Luftfeuchtigkeit entsprechend hoch, es gibt ein Gedränge. Deswegen ist es schon sehr plausibel, dass dann irgendwann mal sein Klebeband, das auch noch teilweise auf Fotos zu sehen ist, dann auch abgegangen ist im Laufe des Abends.
Ja, das ist eigentlich so, nach der Faschingsveranstaltung, also ziehen wir die ganze Nacht durch und dann traditionell ist immer nach Fohnstraße in die Eisdiele zum Frühschoppen gegangen und die einfachste Möglichkeit ist ja da immer der Bus. Und dann in der Früh, ich glaube, das ist irgendwann gegen 7 Uhr oder was war, kam halt endlich der Bus. Dann ist da natürlich die Polizei vor Ort, um das zu regeln, dass die Schulkinder vorrangig mal in den Bus kommen und ja, das Ganze ein bisschen zu organisieren. Und dann stand der Polizist da, ich bin in den Bus eingestiegen. Ich glaube, ich habe dann sogar noch gesagt, guten Morgen, Kollege oder irgendwas. Und nach 2-3 Schritten über die Einstiegstreppe hoch, hat er mich schon wieder rausgezogen. Ja, und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und ja, es war dann letztendlich auf der anderen Straßenseite, also er hat mich damit zum Polizeiauto genommen, letztendlich so kurze Personenkontrolle. Die Jacke musste ich ausziehen, wurde dann einbehalten durch ihn. Und das Polizeihemd, das war dann logischerweise auch mit Hoheitsabzeichen, das musste ich dann ausziehen und wenden. Also das durfte ich dann anlassen aufgrund der Witterung. Ja, dann habe ich mir da eigentlich nicht viel dabei gedacht und war ja immer nur in Feierlaune und bin dann im Bus eingestiegen und ja, zum nächsten halt in die Eisdiele.
Und was denkt man sich dann so bei so einer Kontrolle? Hat sich das dann ein bisschen überzogen angefühlt oder?
Ja, ich habe das eigentlich, ehrlich gesagt, im ersten Moment überhaupt nicht für ernst genommen. Ich habe mir gedacht, mein Gott, das ist halt mein Kostüm und das wird sich im Nachgang schon alles regeln. Also das war mir in dem Moment da ziemlich egal. Mein Hauptproblem war einfach, was mache ich an die nächsten Faschingsveranstaltungen, weil das wollte ich ja noch zu den nächsten 2 bis 3 Terminen auch anziehen. Ja, da haben wir aber dann für ein nächsten Tag, dass wir dann auch negativ ausgelegt worden, improvisieren müssen. Und ich habe in der Kiste noch ein Sträflingskostüm gefunden gehabt. Und da bin ich halt einfach am nächsten Tag am Fasching in dem Sträflingskostüm, oder der übernächste Tag war es, ja, in dem Sträflingskostüm zu der Veranstaltung mit einem Schild, Schwerverbrecher, Amtsanmaßung, Weiberfasching Moosbach oder so, irgendwas habe ich da dann drauf gemacht, so ein Schild, ja. Das Foto ist dann auch in der Gerichtsverhandlung aufgetaucht.
In dem Einspieler spricht unser Falscher Eberhofer ja jetzt schon von einer Gerichtsverhandlung. Das heißt, nach dieser Polizeikontrolle muss es ja noch irgendeine Form der juristischen Konsequenz für ihn gegeben haben.
Ja, genau. Denn wie wir auch schon bereits geschildert haben, hätte er mit diesem echten Wappen und auf der Uniform gar nicht unterwegs sein dürfen. Der damalige Gerichtssprecher hat es auch bestätigt und gesagt, die Jacke hätte mit Sicherheit nicht so verkauft werden dürfen. Denn Uniformen seien grundsätzlich das Eigentum der Beamten und diese müssten zum Beispiel bei der Entsorgung durch Entfernen der Abzeichen dafür sorgen, dass die Uniformen nicht missbraucht werden können.
Das heißt, am Ende eines Berufslebens beispielsweise muss die Uniform auch nicht zwingend zurückgegeben werden, sondern die Uniform gehört schon dem Beamten. Aber wenn er sie dann weiterverkauft oder aussortiert, wie auch immer, dann muss zumindest dieses Kennzeichen entfernt werden.
Ganz genau. Und im privaten Rahmen hätte das auch so gar nicht von diesem Flohmarktverkäufer verkauft werden dürfen.
Also ich habe zunächst mal lange Zeit nichts gehört und dann kam eines Tages Strafbefehl, wurde mir zugestellt, auf Geldstrafe, ich glaube das waren damals 1.800 Euro ursprünglich, wegen Missbrauch von Berufsbezeichnungen, Titeln und Abzeichen. Das war der Straftatbestand, ja. Ja, und dann haben wir erst mal gedacht, ja, was soll das jetzt, weil wie gesagt, ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass sich die Justiz mit dem Fall so beschäftigt und das halt trotzdem so ernst nimmt. Und ja, dann hatte ich ja keine andere Möglichkeit, als mir einen Rechtsanwalt zu nehmen. Dann haben wir da gegen das Ganze Widerspruch eingelegt, wollten eigentlich auf eine Einstellung des Verfahrens hinaus oder auf irgendeinen Vergleich, hat aber nicht geklappt und somit ist es ja dann, ich glaube, das war Freitag, der 13. September 2019 ist dann die Gerichtsverhandlung gewesen, genau.
Also wir haben hier jetzt quasi einen Straftatbestand, der im Raum steht und das ist der Missbrauch von Abzeichen. Das legt die Staatsanwaltschaft unserem falschen Eberhofer jetzt quasi zur Last. Und das Ganze ist auch geregelt, nämlich im Strafgesetzbuch im Paragraph 132a. Da geht es um Amtsanmaßung und Amtsanmaßung begeht, wer ohne Befugnis handelt, als bekleide er ein öffentliches Amt. Paragraph 132a bezieht sich auf den Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen, wie sie zum Beispiel Ärzte, Therapeuten, Anwälte, Steuerberater oder öffentlich bestellte Sachverständige führen. Dazu gehört eben auch das unbefugte Tragen von Uniformen, aber auch von Amtskleidung oder Abzeichen, selbst dann, wenn sie den echten zum Verwechseln ähnlich sehen. Jetzt, wenn es hier um eine Straftat geht, dann hat man ja auch immer einen Strafrahmen, der zu erwarten ist. Und im Fall einer Verurteilung erwartet in so einem Fall den Beschuldigten eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Jetzt kann man sich vorstellen, man geht auf eine Faschingsveranstaltung, man geht dahin, weil man Spaß haben will, einen guten Abend haben will und so weiter. Dann hat man schon diese Querelen mit der Polizei und jetzt geht's auch noch vor Gericht und man ist plötzlich in einer ganz anderen Situation, nämlich dass man bis zu ein Jahr ins Gefängnis gehen könnte, im schlimmsten Fall. Da kann man sich schon vorstellen, dass das jetzt ein gewisser Druck ist, der auf unserem falschen Eberhofer lastet.
Ja, es ist vor allem ja auch nicht alltäglich, dass man als Angeklagter sich vor Gericht verantworten muss und dann auch noch wegen so einer Sache. Ich glaube, das hat er in dem Ausmaß nicht erwartet und wir haben ja da auch irgendwie so ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf. Wir kennen Gerichtsverhandlungen, wir wissen, wie ein Gerichtssaal aufgebaut ist, wir wissen, wie das Prozedere abläuft, weil wir schon sehr viele Gerichtsfälle begleitet haben. Aber ich glaube, auch wenn jemand das erste Mal als Zeuge zum Beispiel geladen ist, ist die Person, glaube ich, schon super nervös. Aber als Angeklagter ist ja eine ganz andere Sache. Vor allem, da steht ja dann auch wirklich eine Konsequenz im Raum. Es ist zwar schon mal, davon kann man auch ausgehen, sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt zu einer Haftstrafe, die zur Bewährung zum Beispiel ausgesetzt wird, kommt, weil er zum einen er ist absolut nicht vorbestraft. Und was noch dazu kommt, ist, das Ausmaß der Geschichte ist ja recht überschaubar. Also er ist ja jetzt nicht hergegangen, hat sich als Polizist aktiv ausgegeben, sondern es war ja schon auch deutlich zu erkennen, auch für Außenstehende, er spielt da eine Rolle. Er hätte halt einfach nicht dieses Abzeichen offen tragen dürfen. Und das wollte er ja auch gar nicht, sondern er hat es ja auch abgeklebt. Es ist halt zu einer blöden Situation gekommen. Am besten wäre es vermutlich gewesen von vornherein, er hätte dieses Wappen nicht gehabt. So, darüber kann man dann sprechen, aber grundsätzlich so, das ist erstmal die Voraussetzung, bei der wir uns jetzt befinden.
Aber diese Nervosität, die du beschreibst, die hat ja durchaus unser falscher Eberhofer auch vor der Gerichtsverhandlung empfunden.
Ja, ich war schon, also vor allem am Abend davor, ziemlich angespannt, weil es ja trotzdem, merkt ob das jetzt trotzdem ernst ist. Aber die Anspannung hat sich eigentlich ziemlich schnell wieder gelöst. Zwar bin ich selbst ein bisschen spät dran gewesen am Verhandlungstag zum Termin. Hab dann ein bisschen mit der Parkplatzsuche Probleme gehabt. Naja, irgendwann komme ich dann ins Gerichtsgebäude und dann unten bei der Personenkontrolle schon, ah, wo musst du hin? Ich habe meine Vorladung gezeigt, das und das. Ach, okay, da war da schon ein bisschen schmunzeln, einfach hoch und ich glaube rechts hinter oder so. Ja, dann bin ich hochgegangen und schaue in den Flur. Na, so viele Menschen, das muss ich falsch sein. Also in die andere Richtung, na, das passt nicht mit die Zimmernummern. Und dann, ja, muss ich doch richtig sein. Und dann habe ich schon gesehen, halt, okay, die haben auf mich gewartet. Nach der Traube von Zuschauern war dann schon, ich glaube damals, Radio, Zeitung, der BR mit Kamera und. Ja, und dann hat das alles schon seinen Lauf genommen und da ging es dann schon los mit den ersten Interviews vor der Verhandlung. Auch die Verhandlung an sich war letztendlich ja wirklich amüsant. Also ich glaube, das war für die Zuschauer schon sehr unterhaltsam. Es hat einen Eindruck gemacht, stellenweise, als würde es der Richter ziemlich unterhaltsam finden, vor allem die Antworten, weil die wollten auch detailliert wissen, was man so in so einer Partynacht macht. Und ich habe da auch sehr offen geantwortet. Und ja, letztendlich ging es dann ein bisschen hin und her und mit der Einstellung vom Verfahren hat nicht geklappt. Und auf den Vergleich wollten sie sich auch nicht einlassen, weil wir hätten damals 1.000 Euro quasi an irgendeinen gemeinnützigen Zweck zu zahlen angeboten. Gegen Einstellung des Verfahrens wollten sie auch nicht. Sie wollen eine Verurteilung. Ja, und dann kam es letztendlich zu der Verurteilung und der Geldstrafe von 450 Euro.
Und um jetzt auch mal die Perspektive von der Staatsanwaltschaft, um vom Gericht zu hören, habe ich mich auch nochmal eingelesen in die Berichterstattung von damals. Und der Oberstaatsanwaltschaft hat dann argumentiert, dass der Staat in solchen Situationen auf jeden Fall eingreifen muss, wenn falsche Polizisten herumlaufen. Denn er hat folgendermaßen argumentiert, dass im nächsten Jahr dann in Mosbach vielleicht 10% als solche falschen Polizisten unterwegs sind. Also nicht als verkleidete Polizisten, sondern mit einem Hoheitsabzeichen. Und dann übernächstes Jahr vielleicht 20%. Und da soll der Bürger dann in Notsituationen schon erkennen können, zu wem er dann, an wen er sich wenden muss, falls es mal eine Notfallsituation gibt, die ja bei so 5.000 Gästen auch durchaus vorkommen kann. Auch der Richter hat damals beim Urteil verkündet, er wolle Schmidt keinesfalls so schwer wie möglich bestrafen, aber ein vertretbares Ergebnis für alle erzielen. Jetzt gibt es also ein Urteil. Die Geldstrafe ist wesentlich geringer ausgefallen als ursprünglich im Strafbefehl gefordert. Da könnte man meinen, die Geschichte ist jetzt abgeschlossen. Aber wenige Tage nach der Verhandlung hat Markus Schmidt einen unerwarteten Anruf bekommen.
Genau, das war, da war dann das Wochenende dazwischen. Wie gesagt, das war ja Freitag die Gerichtsverhandlung. Und am Montag drauf, irgendwann im Laufe des Vormittags, habe ich dann einen Anruf aus München bekommen, von Konstantin Film eben, vom CEO war das der Anruf. Und ja, da haben wir uns halt mal kurz ein bisschen über die ganze Geschichte unterhalten. Und die haben wie viele andere, ich habe ja doch viele Unterstützer gehabt, das ähnlich gesehen, dass das einfach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen war, jetzt seitens den ganzen Zirkus, was da auf die Verkleidung gefolgt ist. Und ja, hat mir dann mitgeteilt, dass sie, das Filmteam, voran eben die Rita Falk und der Sebastian Betzel, die Geldstrafe und alle anderen anfallenden Kosten übernehmen und mich zusätzlich noch und meinen Kumpel zur Filmpremiere nach München einladen werden.
Was ging dir da durch den Kopf, als dir das Angebot kam oder allgemein der Anruf zu? Das kommt ja nicht unbedingt erwartet wahrscheinlich.
Ja, das war sehr überraschend und ab dem Anruf, ich habe eigentlich da überhaupt keine Zeit mehr gehabt, das irgendwie sacken zu lassen oder dergleichen, weil ab diesem Anruf war tatsächlich für eine Woche lang nichts mehr wie davor. Das hat in der Früh, beziehungsweise in dem Moment dann direkt nach dem Anruf ging es los, dass sämtliche Radiosender, Zeitungen, das Fernsehen und angerufen haben, irgendwelche Interviews wollten, irgendwelche Bilder hin und her. Und das ging dann die komplette Woche durch, so täglich vor 8 bis 17 Uhr. Ich habe Gott sei Dank Urlaub gehabt in der Woche, weil das wäre mit Arbeit nicht vereinbar gewesen, das Aufkommen an Anrufen und Anfragen.
Unser falscher Eberhofer hat jetzt also das Glück, dass die Produzenten seine Geldstrafe übernehmen und sogar auch die Gerichtskosten, die entstanden sind. Es ist natürlich schon eine richtig coole Wendung in der Geschichte für ihn, weil er ja auch, wie er glaube ich dir auch erzählt hat, ein Fan eben dieser Eberhofer-Filme ist. Sonst wäre er ja vermutlich auch nicht als der Protagonist dieser Filme verkleidet auf den Fasching gegangen. Beim ersten Treffen ist ihm aber leider Corona dazwischen gekommen, aber ein Jahr später kam es dann tatsächlich auch zu einem Treffen.
Wann war ich das erste Mal? Ich glaube 2021 dann. Da war ich das erste Mal eingeladen zum Filmfest nach München, weil da war ja quasi der Eberhofer-Film, die Premiere war da der Eröffnungsfilm, irgendwie so. Und ja, das waren halt mit strengen Auflagen wegen Corona. Da war dann, ich war zwar in München, war auf der Premiere, aber letztendlich war das alles mit Abstand, Maske und. Da hat es dann auch keine Aftershow-Party gegeben, kein Treffen stattfinden können und so weiter. Und das Jahr drauf sind wir dann nochmal eingeladen worden, also dann wieder zur Premiere. Und diesmal dann mit vollem Programm, also mit Einlauf über den roten Teppich, mit der Premiere im Kinosaal zusammen mit den ganzen Schauspielern und anderen geladenen Gästen. Und im Anschluss dann die Aftershow-Party, auf der wir uns dann auch wirklich kennengelernt haben.
Wie war das so, das Kennenlernen? Also wie war da der erste Kontakt?
Ja, sehr locker. Er ist auf der Aftershow-Party, ich habe keine Vorstellung gehabt, wie sowas abläuft. Und war da überrascht, wie locker, und es waren halt einfach nicht irgendwie die Schauspieler separat, sondern es alle zusammen, untereinander und so. Und irgendwann, so nach so einer halben, dreiviertel Stunde, ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, du bist doch hier der falsche Eberhofer, der Faschings-Eberhofer oder so. Ja, und dann sich halt vorgestellt, ja, dann haben wir das ein oder andere Bierchen zusammen getrunken und uns ein bisschen unterhalten über andere Themen. Und ja, so ging der ganze Abend eigentlich, also mit den verschiedensten Schauspielern, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen Spaß gehabt.
Wer war da so der Lustigste aus deiner Perspektive?
Ja, ich fand schon Sebastian Betzel sehr sympathisch.
Hast du noch irgendeinen Moment, der dir da besonders in Erinnerung ist?
Letztendlich war eigentlich der ganze Abend überwältigend und ein einmaliges Erlebnis. Und das Highlight war natürlich die Aftershow-Party an sich, weil halt da einfach der Kontakt zustande gekommen ist und der Austausch, die Unterhaltungen. Aber im Großen und Ganzen ist einfach der komplette Abend einfach so ein unvergessliches Erlebnis geworden.
Ja. Ja, das Treffen mit seinem Vorbild, zumindest was seine damalige Verkleidung betrifft, war also ein voller Erfolg. Zwischenzeitlich hat sich Schmidt auch nochmal mit einem Augenzwinkern bei dem Polizisten bedankt, der ihn damals kontrolliert hat. Das meinte ich auch vorhin zu Beginn der Folge, diese kleine, sag ich mal, Aufsässigkeit, so die halt auch irgendwie mit der Rolle des Eberhofers passt, verkörpert er schon auch so ein bisschen, kann man schon sagen. Vor diesem Treffen mit der Filmcrew gab es aber noch einen weiteren, eigentlich sehr unterhaltsamen Aspekt auch in der Geschichte, der eben einfach auch so passend zu den Filmen ist.
Es war ja ursprünglich, glaube ich, am selben Tag, als über alle Kanäle verbreitet wurde, dass das Urteil im Eberhofer-Prozess gefallen ist. Das hat sich ganz spektakulär angehört. Am selben Tag noch hat einer aus Bleistein damals über Facebook einen Spendenaufruf gemacht. Mit dem Ziel halt die Geldstrafe davon 450 Euro, den Betrag zu sammeln, um mir zukommen zu lassen. Da haben sich übers Wochenende, bis sich dann das Filmteam gemeldet hat, ich glaube 190 Euro angesammelt. Und ja, der Betrag, das Geld habe ich ja gehabt, also das habe ich dann trotzdem bekommen. Und da war die Frage, was machen wir damit? Und dann habe ich einen damaligen Mosbacher Bürgermeister angerufen, weil es war alles, jeder wollte sofort eine Antwort, was passiert mit dem Geld und ist irgendwas geplant. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, das und das hätte ich ungefähr vor, vielleicht so ein Fest, so guten Zweck, Spenden und so weiter. Ja, mach mal, ich bin bei allem dabei, kann es grünes Licht geben und über die Details unterhalten wir uns später. Ja, und dann haben wir uns da entschieden, dass wir eben das Ganze als Leberkassfest ins Rollen bringen und letztendlich dann, damals war es für die Kinderkrebshilfe und die Bayerische Polizeistiftung, den kompletten Erlös von dem Fest spenden.
Naja, es ist wirklich passend zum Film. Die Figur des Franz Eberhofer ernährt sich ja quasi von Leberkassemmeln und das war auch so der Grund, warum die das Leberkassfest dann organisiert haben. Da noch zum Hintergrund, da haben sich mehrere Metzgereien als Sponsoren bereit erklärt. Insgesamt wurde 150 Kilo Leberkass gestiftet und auch verkauft und man kann sich das so vorstellen, es ist wie ein Dorffest und da war eben auch der falsche Eberhofer und auch sein Kumpel, der den Birkenberger gespielt hat. Und die wurden da tatsächlich auch nach Fotos und nach Autogrammen gefragt und zwar auch angesprochen mit, hey Eberhofer, hey Birkenberger, können wir ein Foto machen? Und auch auf die Anmerkung so, hey, wir sind ja gar nicht die Echten, war es den Leuten egal und haben die haben zum Spaß gesagt, doch, für heute seid ihr die Personen halt. Und ich finde, das ist nochmal so eine schöne Wendung an dieser Geschichte, weil dadurch konnte halt Geld für den guten Zweck generiert werden. Am Ende konnten die Veranstalter 4.000 Euro an die Kinderkrebshilfe spenden und 1.000 Euro an die Polizeistiftung. So, die nächsten Jahre wurden jetzt für Markus Schmidt aber wesentlich ruhiger bei der Faschingszeit. Doch, wie er mir erzählt hat, gab es noch eine letzte Verkleidung im Jahr nach dem Vorfall.
Welche Verkleidungen wurden es dann aber nach bei dir? Weil oder gehst du immer noch ab und zu heimlich als Eberhofer raus?
Ja, ich habe tatsächlich dann am Fasching 2020, das war mehr oder weniger mein Abschied aus dem Faschingstreiben, da wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen und dann haben wir uns kurzerhand Pullis drucken lassen. Mit der Aufschrift Anzeigen vermeiden, unverkleidet bleiben und ich glaube Hashtag gegen Schwerkriminalität und Hashtag Fasching 2020. Ja, das war dann unsere Verkleidung für den Fasching 2020, ja.
Es ist also nochmal so ein kleiner, aber schon humorvoller Seitenhieb von ihm. Seitdem, so hat er es mir geschildert, war er gar nicht mehr zur Faschingszeit unterwegs. Und auch wenn er sich nicht mehr zu Fasching verkleidet oder auch nicht mehr als Eberhofer unterwegs ist, lässt ihn die Geschichte bis heute nicht mehr los.
Wurdest du nach dem Vorfall öfter noch drauf angesprochen, jetzt so die Jahre danach?
Bis heute noch eigentlich tagtäglich, tatsächlich. Also das... Natürlich, wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich nicht groß unter Menschen komme, dann eher weniger, aber grundsätzlich ist es bis heute eigentlich so nur an der Tagesordnung, dass irgendwo, hey, du warst doch das damals oder stellenweise werde ich sogar nur noch mit Eberhofer angesprochen. Also das verfolgt mich tatsächlich tagtäglich bis heute noch. Ja.
Nervt dich das manchmal?
Nein, überhaupt nicht eigentlich. Nein, ganz und gar nicht. Und das ist halt meine Geschichte und ich glaube, so ein Fall hat es in den letzten Jahren auch kein zweites Mal gegeben und auch davor nicht. Und ja, das hat einfach die Leuten im Gedächtnis blieben. Ne?
Ich finde es auf jeden Fall schön, dass diese Geschichte am Ende trotzdem noch so viele gute Wendungen hatte, auch wenn es natürlich zu Beginn für ihn nicht so toll war mit der Anzeige und der anstehenden Gerichtsverhandlung. Aber was daraus entstanden ist, hat ihn ja auch irgendwie geprägt. Und wenn er das jetzt so als Teil seiner Identität wahrnehmen kann, dann freut uns das irgendwie auch total für ihn. Und ja, wir haben natürlich jetzt auch ein gutes Ende und das ist ja nicht bei allen Crime-Daheim-Folgen immer gegeben, heute schon, deswegen wollen wir es auch feiern. Und apropos Feiern, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Fasching. Seid vor allem rücksichtsvoll und passt aufeinander auf, wenn ihr feiern geht. Aber genießt natürlich auch die Zeit und lasst es euch gut gehen. Danke an dich, Max, dass du heute wieder mit mir gemeinsam durch diese Folge geführt hast, diese Fälle recherchiert hast. Und auch wenn du nicht am Fasching teilnimmst, war es, glaube ich, trotzdem auch eine coole Erfahrung, zumindest den falschen Eberhofer zu treffen.
Ja, definitiv. Es hat super Spaß gemacht. Und irgendwie bin ich trotzdem ein bisschen in Faschingsstimmung gekommen, als ich drüber gesprochen habe. Das muss ich schon sagen. Ich habe jetzt auch irgendwie Bock, mich zu verkleiden.
Und wenn ihr noch mehr von Crime Daheim hören wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Instagram-Account. Crime-Daheim-Podcast heißen wir da. Meldet euch da auch gerne, falls ihr uns Feedback oder Fallvorschläge schicken wollt. Die auch gerne an crime-daheim, alles klein und zusammen, @oberpfalzmedien, alles klein und zusammen.de. Das ist unsere Mailadresse. Und es lohnt sich auch, uns auf den Podcast-Plattformen eine Bewertung dazulassen. Das hilft uns nämlich, sichtbar zu bleiben. Und jetzt wünschen wir euch echt ganz viel Spaß zu Fasching. Lasst es euch gut gehen und bis dahin.
Oh, gerade auf Aufnahme gedrückt.